Warum lassen sich Christen scheiden? Warum begehen Christen Selbstmord? Warum werden Christen krank, fallen in Sünde, streiten sich, werden depressiv und so weiter und so weiter? Ich könnte die Liste jetzt ganz ohne Ende fortsetzen, wissen wir alles. Es könnte doch alles so schön sein. Jesus ist in unser Leben gekommen und hat uns einen neuen Geist gegeben. Er hat uns von aller Schuld befreit, wir müssen nicht mehr sündigen. Müssen wir nicht mehr. Er hat seine Liebe in uns ausgegossen, sodass wir Menschen lieben können. Sein Geist lässt Freude, Frieden, Selbstbeherrschung und noch vieles mehr in uns wachsen. Wir haben die allerbesten Voraussetzungen und dennoch schaffen wir es oft nicht. Und wie viel Leid, wie viel Tränen sind damit verbunden, wenn sowas geschieht? Wie viel Katastrophen sind das in Lebenssituationen, wenn sowas geschieht? Nur das, was ich gerade genannt habe, und wir wissen, es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt, glaube ich, eine Menge Gründe. Es gibt nicht einen Grund, der für das alles verantwortlich ist, aber einen möchte ich herausgreifen und den möchte ich ansprechen heute Morgen. Und das geht genau darum, was ich eben gesagt habe als Ankündigung, wie Schafe unter Wölfen. Jesus hat etwas zu seinen Jüngern gesagt, in Matthäus 10, Vers 16 lesen wir das. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ich bleibe mal im Moment bei dem ersten Teil. Ich glaube, das ist einer der Verse, die uns am meisten verstören, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns hineinversetzen, was Jesus da eigentlich gesagt hat. Im Moment steht eine Schafherde da in Weihausen, die grasen da wieder, kann man schön von der Autobahn sehen. Schafe sind so friedlich, wenn die da auf der Wiese stehen und keiner tut denen was zuleide, so richtig friedlich, fromm. Da kannst du auch hingehen, die beißen nicht, normalerweise, ne? Heinrich? Frag Heinrich genau danach, der kennt das. So, dieses Bild gebraucht Jesus hier von Schafen. Und wir wissen was von Wölfen, oder? Ich meine, wir erleben Wölfe ja nicht natürlich. Das gab mal eine Zeit, wo Wölfe wirklich unter uns lebten, wo die Schafe gerissen haben. Das kommt ja langsam wieder, weil Wölfe wieder ausgewildert werden. Aber ich habe den letzten Wolf, den ich gesehen habe, war irgendwo im Zoo. Ja, und da war er hinter Gittern und war nicht gefährlich. Aber wir wissen, dass Wölfe gefährlich sind. Das sind Raubtiere, die sind darauf aus, die wollen fressen und die, ja. Und Schafe mögen die ganz gerne. Wenn du dir jetzt wirklich vorstellst, du bist ein Schaf und das ist genau das Bild, was Jesus hier gebraucht. Er meint nämlich uns als Jünger. Er sagt das zu seinen Jüngern. Und zwar in dem Zusammenhang, als er sie ausgeschickt hat zu zweit in die umliegenden Ortschaften, predigt das Evangelium. Und dann in diesem Zusammenhang sagt er, dass ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Schick mal ein Schaf zum Wolf. Himmelfahrtskommando, würde ich sagen, oder? Himmelfahrtskommando. Du musst damit rechnen, gefressen zu werden. Ja? Du gehst doch nicht freiwillig irgendwie in ein Wolfsgehege. Oder wenn da ein Wolf ist, oh, da läufst du hin, den will ich mal streicheln. Als Mensch schon nicht, als Schaf noch viel weniger. Ja. Warum schickt Jesus uns als Schafe mitten unter die Wölfe? Was ist überhaupt mit den Wölfen gemeint? Das ist ja auch ein Bild, was Jesus gebraucht. Ja, der Schaf sind die Jünger, was sind die Wölfe? Die Wölfe, wenn man die Verse danach liest, Jesus warnt die Jünger vor Menschen. Die Menschen sind die Wölfe. Die Menschen, die nicht Jesus glauben, die ihn ablehnen, das sind die, vor denen wir uns in Acht nehmen sollen. Die uns feindlich, aggressiv gegenüber. Nicht alle Menschen sind so, das weiß ich. Ja, aber du musst damit rechnen, wenn du hinausgeschickt wirst zu den Menschen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen, dann sind da welche drunter, die dir Böses wollen. Da musst du rechnen. Und das ist genau das, was Jesus sagt. Ja, nicht, bitte, habt nicht in diesen Vorstellungen, alle Menschen sind böse, aber sie wollen eventuell euch was Böses. Aber Jesus will sie retten. Jesus will sie retten. Deswegen. Jesus spricht mal davon, dass Menschen so weit gehen, dass Eltern ihre Kinder verraten. Die Kinder ihre Eltern verraten. Bruder und Bruder. Das kann eben halt auch in der Ehe passieren. Ein Ehepartner verrät den anderen. Eigentlich die uns am nächsten stehen, die sind in der Lage, uns zu verraten. Ja, verraten, ich glaube, wir können uns ungefähr eine Vorstellung machen davon, wenn wir verfolgt werden, wenn wir in Verfolgungszeiten leben. Im Moment ist das ja hier nicht so, aber wenn wir in Verfolgungszeiten leben und einer verrät den anderen, dann heißt das so viel ins Gefängnis und vielleicht sogar dem Tode überliefert. Damit müssen wir rechnen. Verleumdet die Friedchen, die glaubt an Jesus. Und das ist in manchen Ländern Todesurteil. Wir leben in einem geistlichen Kampf. Sobald wir Ja gesagt haben zu Jesus, leben wir in einem geistlichen Kampf. Schaf und Wolf. Hinter den Wölfen, hinter den Menschen, die uns Böses wollen, steckt jemand. Da steckt der Feind dahinter. Wir sollten nie die Menschen an sich sehen, die uns feindlich gesehen sind, sondern immer der dahinter steckt. Es ist ein geistlicher Kampf. Und er kämpft gegen uns. Und das ist, der Kampf wird mit einer Härte und einer Brutalität geführt. Wenn wir uns nochmal daran erinnern, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, das ist das, was daraus entsteht. Da werden menschliche Katastrophen von. Leben werden zerstört. Ja? Egal, ob es jetzt zwischenmenschlich ist oder ob es einen selbst betrifft, wenn jemand depressiv wird, der hat keine Freude mehr in einem Leben. Das Leben ist, wie soll ich das sagen, nicht mehr lebenswert. Ja. Das ist eine Brutalität. Jemand will uns Leben rauben. Ja. So, und daran merken wir, wer dahinter steckt. Satan will mit aller Kraft uns außer Kraft setzen und kaputt machen. Das steckt dahinter. Und er gebraucht Menschen dazu. Deswegen weist Jesus uns darauf hin, Menschen verleumden euch, wollen euch Böses. Er selbst hat das ja erlebt. Wie brutal sind Menschen mit ihm umgegangen? Wie hinterlistig haben sie versucht, anzuklagen, ihn bloßzustellen, ja? Ihn in eine Falle zu locken. Und letztendlich haben sie es geschafft und haben ihn ans Kreuz genagelt. Der Feind hat ganz viele Taktiken dabei. Das muss uns bewusst sein. Und ich möchte mal so ein bisschen was erzählen dazu. Wenn jemand eine unbedachte Bemerkung macht und du fühlst dich persönlich angegriffen. Kennst du sowas? Du musst gar nicht gemeint sein. Ja? Aber du fühlst dich persönlich angegriffen. Wer steckt denn wohl dahinter? Das muss gar nicht so sein, dass du gemeint bist. Aber du ziehst dir den Schuh an und schon, boah, deine Seele macht einen Abwärts. Und da kommen Gedanken, das fängt an zu rödeln. Was macht das mit dir? Du fühlst dich nicht gut dabei. Aber worum geht es letztendlich dabei? Mach dir das bewusst. Worum geht es dabei? Du sollst außer Kraft gesetzt werden. Dir soll was geraubt werden, was zu dir gehört. Dir soll die Freude geraubt werden. Die Kraft geraubt werden. Das gehört, das ist dahinter. Wir alle, glaube ich, kennen Sorgen, oder? Keiner von uns kennt keine Sorgen, denke ich mal. Sorgen um Arbeit, Familie, Kinder, Finanzen. Rauben dir den Schlaf und den Frieden. Ergo, Wenn du keinen Schlaf hast, bist du müde, hast keine Kraft. Wenn du keinen Frieden im Herzen hast, hast du nicht die Kraft, wirklich freudig das Evangelium weiterzusagen. Oder? Also Taktik des Feindes aufgegangen. Da steckt letztendlich der Feind dahinter. Und er macht das nicht nur mit Menschen, sondern eben halt auch mit Gedanken. Noch eine Taktik, eine beliebte Taktik des Feindes. Nach einem anstrengenden Tag hängst du vorm Fernsehen, guckst dir noch einen Film an und kannst dich danach nicht aufraffen, Schluss zu machen. Diesen schönen roten Knopf da. Du bleibst im Spätprogramm hängen und jetzt mache ich 3 Pünktchen. Da wisst ihr, was da kommt. Was im Spätprogramm läuft, wenn du das nicht weißt, musst du dir auch nicht angucken. Und der nächste Schritt ist, du fällst in Sünde. Da laufen Pornos und sonst irgendwas, für die, die es nicht wissen. Ja? Oder brutale Krimis oder sonst irgendwas, die dir alle, ja, die dich negativ beeinflussen. Ich sage es einfach mal so. Das ist nicht das, was gut ist, was dir gut tut. Das ist das Tor zur Sünde. Noch eine Taktik. Du bist knapp bei Kasse und dir wird ein Angebot gemacht für etwas, was du gerade brauchst, eine Reparatur oder was auch immer. Ich kenne da einen, der macht das ohne Rechnung. Ich habe gerade so ein Angebot gekriegt neulich wieder. Und kurz vorher habe ich ihm erzählt, ich bin Pastor. Und das fiel ihm anscheinend in dem Moment wieder ein und er meinte, es geht ja auch anders, es gibt ja auch den und den und den. Ja, das ist so, mach dir hier mal die Tür auf und du stehst in der Verlockung. Und wenn du das tust, hast den Makel weg. Du hast betrogen. Muss ja keiner mitkriegen. Einer kriegt das immer mit. Jesus weiß, was wir tun. So, kannst du dann noch davon sprechen, Jesus macht uns frei, Jesus macht uns von jeder Sünde frei, nicht mehr freien Herzens. Und dann hat wieder, der Feind hat dir einen Makel aufgelegt, hat dich gehindert in dem Moment. Wenn du irgendwo gesündigt hast, dann hindert dich das, frei zu sein, das Evangelium zu verkündigen. Wenn ein Jünger Jesu, oder ich kann auch sagen, wenn du davon abgehalten wirst, Jesus zu folgen, weil du an dir selber zweifelst, kennt ihr sowas? Wer bin schon ich? Was soll ich schon tun? Was kann ich schon bewirken? Ne? Ina hat vorhin von Erwartungen gesprochen. Sie hat nicht damit gerechnet. Wer bin ich denn schon? Ich bin doch nur gehorsam. Ja, das reicht. Wenn du an dir selber zweifelst, wenn du mit deinen Gedanken an etwas anderem hängst, in Sünde fällst, müde wirst, erschöpft bist, dann ist das ein Sieg für den Feind. Mach dir das bewusst. Und eine Niederlage für Jesus. Hört sich schlimm an, ne? Aber das ist so. Aber das ist keine Katastrophe. Weil Jesus ist am Kreuz gestorben dafür und er weiß, dass wir schwach sind. Und er weiß auch, dass wir fallen. Und er hilft uns wieder auf. Er reinigt uns von aller Sünde. Und dann sind wir wieder hergestellt. Wir können wieder, das Schlimmste ist, wir bleiben liegen. Wenn es passiert ist und wir bleiben liegen und stehen nicht wieder auf, das ist das Schlimmste. Dann hat der Feind gewonnen. Aber wenn du wieder aufstehst, dann trittst du dem Feind vor Schienbein und sagst, nein, ich bleib nicht liegen. Du hast mich zwar in den Dreck geschmissen oder ich bin gestolpert und in den Dreck gefallen, aber ich stehe wieder auf und ich lasse mich reinigen. Das ist das, was Jesus möchte. Er weiß, er mutet uns das zu. Und er weiß, wenn er Schafe zu Wölfen schickt, dass auch mal ein Schaf dabei gebissen wird und eine Wunde abkriegt. Und manchmal auch eine schlimme Wunde. Und vielleicht ist auch ein Bein ausgerissen und es kann trotzdem weiter humpeln. Es ist möglich. Er mutet uns das zu. Aber er sagt auch, wir können uns davor schützen. Das ist der zweite Teil in diesem Vers. Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Jesus spricht ja immer gerne in Bildern. Und er gebraucht auch hier zwei Tierbilder. Und das erste, wir haben uns vorhin kurz, hat Kalle gleich gesagt, wieso nimmt Jesus hier eine Schlange? Schlange, haben wir immer diese Vorstellung, Schlange, Anfang der Bibel, ja, die Böse, verkörpert den Teufel, hinterlistig, ja, mit List und Tücke verführt sie, lügt und so weiter. Das ist unser Bild von Schlange. Aber Jesus nimmt dieses, gebraucht die Schlange hier in einem ganz anderen Sinne. Eine Schlange ist erstmal ein Tier, was er geschaffen hat. Das hat nicht sofort automatisch, bloß weil Jesus das hier gebraucht, die Bedeutung, damit ist der Teufel gemeint. Nein, überhaupt nicht. Die Schlange hat Eigenschaften und die, auf die will Jesus heraus und die spricht er an. Seid klug wie die Schlangen. Was ist die Klugheit der Schlangen? Was zeichnet eine Schlange aus? Ja, und auch List. List auch, aber auch Geduld. Sie windet sich ja, wobei, ist das eine Eigenschaft, die gut ist? Ich glaube nicht, dass das, ich glaube, dass Jesus hier diese Klugheit meint. Das heißt, denkt darüber nach, was passiert. Habt alles im Auge. Vertraut nicht oder seid nicht zu lässig. Ich habe mir so vorgestellt, wenn ein Feind einer Schlange gegenüber ist, die Schlange beobachtet den ganz genau. Die hat alles im Blick. Und das sollen wir tun. Alles im Blick behalten, darüber nachdenken, was hat der andere vor. Denn der andere könnte auch listig sein. Und die Schlange weiß genau, was List ist. Also auch der andere kann mit List und Tücke, und ich habe euch ja eben ein paar List und Tücken und Taktiken des Feindes erzählt, mit List und Tücke versucht er uns irgendwo in Sünde hineinzuführen. Und wir merken manchmal gar nicht, was da passiert. So, mit List und Tücke, wir sollen das im Auge behalten und wir sollen immer überlegen, was könnte daraus entstehen, wenn du abends vorm Fernseher hängst. Passiert mir auch manchmal. Was kann daraus passieren? Und drüber nachdenken, was kommt dann? Wohin führt das? Ja? Und dann weißt du, wo die Taktik ist. Und dann kannst du dagegen angehen. Wenn du weißt, was der Feind vorhat, wo er hin will, dann weißt du auch, was du dagegen tun kannst. Und das ist hiermit gemeint. Sei klug wie die Schlangen. Aber nicht nur, wir sollen nicht klug nur sein, nicht nur klug sein, sondern wir sollen auch ohne falsch sein. Das gehört zusammen. Und zwar ohne falsch wie die Tauben. Tauben gelten als reine Tiere, ohne falsch, ohne, und ich meine, hier ist das Herz mit gemeint. Keine bösen Gedanken im Herzen, keine Hinterlist, keine Verführung, sondern ehrlich, aufrichtig. Du musst nicht immer alles sagen, aber du solltest nie etwas verschweigen, was wichtig ist für den anderen. Nicht etwas bewusst verschweigen, um die Wahrheit zu verändern. Das ist Lügen, letztendlich. Aber ich darf durchaus Dinge verschweigen, wenn ich die Wahrheit damit nicht verändere. Wenn ich jemanden damit schütze, ja, muss ich nicht unbedingt alles erzählen. Auch dazu mal Beispiele, deutlich zu machen, worum es geht. Ich habe mal biblische Beispiele genommen, wo Ablenkungsmanöver bzw. eine List dazu führte, dass der Feind überwältigt worden ist. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte von Josua und dem Volk Israel, als sie die Stadt Ai angegriffen haben. Es ist eine kleine Stadt gewesen. Die Geschichte mit Achan, die lasse ich jetzt mal außen vor. Als sie dann die Stadt angegriffen haben, sind sie in die Flucht geschlagen worden, weil die Leute aus Ai, aus der Stadt rausgekommen sind, in die Flucht geschlagen haben und auch eine ganze Menge Israeliten getötet haben. Und sie haben die Hände in die Füße genommen, Beine in die Hände, das war's, genau. Die Beine in die Hände und zack, weg, weggelaufen. Und waren dann ganz traurig und wie geht's jetzt weiter? Und Josua fragt den Herrn, ja, du sollst nochmal angreifen. Und dann gebraucht Josua eine List. Er teilt sein Heer und ein Teil des Heeres liegt dahinter die Stadt. Und mit dem Rest greift er die Stadt wieder an, wie beim ersten Mal. Und die Leute aus Ai denken, der macht das genauso wie beim ersten Mal. Und wir machen das auch so wie beim ersten Mal. Wir stürmen aus der Stadt und jagen sie in die Flucht. Und genau das passiert auch so, offensichtlich. Die Israeliten drehen um und laufen weg. Und die ganzen Leute aus Ai hinterher. Und dann kommt der Hinterhalt. Geht in die Stadt, zerstört die Stadt, steckt sie in Brand. Und dann läuft er den Feinden hinterher und dann von zwei Seiten. Und als die Leute aus Ai sehen, ihre Stadt brennt und sie werden von zwei Seiten angegriffen, haben sie keine Chance und werden vernichtet. Hinterlist. Klugheit letztendlich. Ja? Wie der Feind uns versucht, kaputt zu machen. Ja? Mit Hinterlist und Tücke. In diesem Fall zum Positiven, weil das Volk Israel sollte diese Stadt zerstören. Ja. Aber ein anderes Beispiel. Simson. Simson ist mit Hinterlist und Tücke besiegt worden. Der war nicht achtsam. Der hat sich von seinen Gefühlen überwältigen lassen. Seine Geliebte, die Lila, oder die Laila, oder wie immer man das aussprechen mag, die hat seine Gefühle manipuliert. Ach, ich liebe dich ja so. Ach, mein geliebter Schatz. Und wieso willst du dieses Geheimnis deiner Kraft vor mir verbergen? Ich liebe dich doch so. Wie kannst du, das ist doch keine Liebe, was du zeigst, wenn du mir das nicht erzählst. Und mit 1000 Worten hat sie immer wieder auf ihn eingeredet. Und dreimal dieser Blödmann, dreimal, ne? Erzählt er ihr was anderes und sie und wird gefesselt und sonst was. Wie blind muss man sein, wirklich? Also wenn ich die Geschichte immer lese, denke ich immer, sag mal, Simon, du bist doch nicht blöd. Dreimal wird er, ne, geschieht genau das. Er sagt so, ich muss mit frischen Fesseln gefesselt werden und er wird gefesselt, ja. Und er zerreißt die Fesseln, weil die Kraft ist immer noch da. Er muss doch gemerkt haben, dass da, ja. Aber er hat es nicht gemerkt. Am Ende gibt er das Geheimnis preis. Und von dem Moment war er ausgeschaltet. Seine Berufung, die Gott in ihn hineingelegt hat, Richter zu sein in Israel und den Feind zu besiegen, war in dem Moment vorbei. Bis auf dieses eine Mal, dass er in der Gefangenschaft noch einmal viele Philister umbringen konnte, weil er dieses eine Haus zerstört hat. Aber eigentlich hat Gott sich was anderes gedacht. Der Feind hat ihn überwältigt. Und zwar durch seine Gefühle. Es war nicht klug. Er war nicht wachsam. Wir sollen klug sein, sagt der Herr. Guck da drauf. Was folgt da? Was hat der Feind für eine Taktik? Guck da drauf. Achte da drauf. Das ist übrigens eine ganz, ganz beliebte Taktik des Feindes, Liebe. Ich kenne so viele, die sich aus Liebe von ihrer Berufung haben abbringen lassen. Wo Gott etwas hineingelegt hat in jemanden und durch Liebe, durch dann Ehe und Partnerschaft, Beziehung im Grunde genommen das zu Ende war. Manche sind sogar nicht bei Jesus geblieben, die sind an andere Wege gegangen. Kommt vor. Taktik des Feindes. Unsere Gefühle sind stark. Deswegen lass dich nicht immer nur von deinen Gefühlen leiten, sondern und wenn du selber das nicht durchblickst, dann hol dir Rat. Auch das dürfen wir tun. Ja? Wenn es nicht deine Klugheit ist, nimm die Klugheit von anderen mit und lass dich beraten darin. Wir sollen klug sein und den Feind nicht aus den Augen lassen. Immer überlegen, was könnte er vorhaben, wozu führt das? Das ist das, was wir von der Schlange lernen sollen. Nicht die Hinterlist, nicht falsch sein. Das kennen wir so, ne? Falsch wie eine Schlange. Das ist nicht damit gemeint, sondern klug wie eine Schlange sollen wir sein, nicht falsch wie eine Schlange. So. Wir sollen ohne falsch sein, sagt Jesus, ohne falsch wie die Tauben. Ich nehme jetzt ein negatives Beispiel, wie wir es nicht machen sollen. Ihr kennt alle Ananias und Sapphira. Ein Ehepaar, was zur Zeit der Apostelgeschichte gelebt hat. In der Zeit, als die Gemeinde entstanden ist, haben ganz viele ihre Grundstücke, ihr ganzes Hab und Gut verkauft und in der Gemeinde überlassen, damit jeder versorgt ist. Damit die Armen, die Armen was von den Reichen bekommen und so weiter, dass ein Ausgleich da ist. Und Ananias und Sapphira haben ein Grundstück verkauft und sie hätten alles Recht der Welt gehabt zu sagen, das ist unser Geld, das behalten wir. Es gab kein Gesetz oder eine Anordnung der Gemeinde, gebt das ganze Geld uns, sondern das war eine freiwillige Sache. Aber sie hatten so im Hinterkopf von wegen, wir wollen auch wer sein, wir wollen auch unseren Teil dazu beitragen, wir wollen auch im Rampenlicht stehen und gut dastehen, wir haben auch was getan. Und deswegen erzählen sie, all das, was wir jetzt gegeben haben, sie haben nämlich nicht alles gegeben, nur einen Teil gegeben, einen Teil haben sie für sich behalten, war ihr gutes Recht. Aber sie haben gesagt, das war alles. Das war falsch. Da war auch eine Falschheit des Herzens hinter. Sie wollten etwas vorgeben, was sie eigentlich gar nicht sind. Sie hätten auch sagen können, das ist nur ein Teil und alles wäre gut gewesen. Haben sie nicht getan. Da war Falschheit. Sie haben betrogen letztendlich. Und die Strafe darauf, Petrus sagt, so, du wirst tot umfallen und er fällt tot um. Und Sapphira kurz danach genau so. Nicht schön. Nicht jeder fällt tot um, weil er eine falsche Gesinnung hat im Herzen. Aber das war damals ein Zeichen, seid aufrichtig und ehrlich. Sonst ist es mit eurer Jüngerschaft bald vorbei. Ja, du bist kein gutes Zeugnis, wenn du nicht ehrlich bist, wenn du nicht aufrichtig bist, sondern wenn du was Falsches im Herzen hast, eine falsche Gesinnung hast. Und davor warnt uns Jesus, seid ohne falsch. Wie anders Stephanus. Stephanus, ein Diakon in der Gemeinde, glühend in Predigten. Da passierten Wunder, wenn Stephanus da war, Heilungen und so weiter. Und er ist ein Ziel der Pharisäer. Sie wollten ihn hindern, das weiter zu tun. Und sie nahmen das persönlich und haben Stephanus angegriffen, haben ihn angeklagt, haben ihn herausgefordert. Und Stephanus frei, er weiß, worauf sie hinaus wollen. Er weiß, dass es um sein Leben geht, wenn er hier jetzt Zeugnis gibt von Jesus. Und trotzdem, er steht da und predigt. Und er sagt sogar, ihr seid schuld, dass Jesus am Kreuz genagelt ist. Das war letztendlich sein Todesurteil. Aufrichtig, ehrlich. Ohne falsch im Herzen, ohne, ich könnte ja noch drum rumkommen, ich könnte ja sagen, ist ja alles nicht so. Nein, er stand zu seinem Herrn. Und er hat mit dem Leben bezahlt. Das war eins der Schafe, die gerissen worden sind von den Wölfen. Damit müssen wir rechnen. Und die Frage ist, warum mutet uns Jesus das zu? Warum mutet uns Jesus das zu? Ich meine, wir sind auch, keiner von uns ist gesteinigt worden. Aber die anderen Dinge, vieles davon haben wir erlebt, wo wir gefallen sind. Ja, wo wir bedrückt sind, wo wir auch in Sünde gefallen sind und uns das die Kraft geraubt hat und die Aufrichtigkeit und so weiter. Warum mutet Jesus uns das zu? Diese ganzen Wunden, die wir hier erleben. Weil Jesus einen Auftrag für uns hat. Er hat das den Jüngern gesagt, die das Evangelium verkünden sollten in den umliegenden Orten. Aber er hat das nicht nur, wenn ihr die Verse weiterlest, dann hat er das nicht nur für die Zeit gesagt, sondern für alle Zeit, bis er wiederkommt. Er hat also auch uns damit gemeint. Geht hin und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Und damit meint er, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ich sende euch zu Menschen, die euch nicht wohlgesinnt sind, die euch sogar feindlich gesinnt sind, die euch schädigen. Und mit jedem Menschen, den ihr begegnet, dahinter steckt letztendlich der Feind, der auch Menschen gebraucht, um dich zu schädigen. Nimm das nicht persönlich. Ja? Aber denke daran, Jesus hat das uns vorher gesagt. Er hat nicht gesagt, ich lasse euch hier auf der Erde, damit es euch nur gut geht. Rechnet damit, dass ihr angegriffen werdet. Warum erzähle ich euch das Ganze? Weil das zu einem Wort gehört, was der Herr uns gesagt hat, vor ziemlich genau einem Jahr. Ich lese euch das mal vor. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das kennen wir, habe ich gerade gelesen. Ich mute euch zu, auch gebissen zu werden und Schmerzen zu erleiden. Das ist damit gemeint, was ich eben versucht habe auch zu erzählen. Ich mute euch zu, in Gefahr zu kommen. Vielleicht sogar in Gefahr umzukommen, weil ich möchte, dass noch viele Menschen gerettet werden. Dazu habe ich euch bereitet, dazu habe ich euch auserwählt, auch dazu habe ich euch errettet. Danke. Die Errettung ist ganz sicherlich in erster Linie, weil Jesus wollte, dass du gerettet wirst und in den Himmel kommst. Deswegen sagt er hier auch, du bist auch gerettet, damit du andere retten kannst. Denn nur die, die gerettet sind, können auch andere retten. Ja? Wenn du im Meer schwimmst, dann kannst du keinen retten. Aber wenn du in einem Schiff bist oder einem Boot bist, dann kannst du jemanden retten. Und wir sind gerettet. Ja? So, ich habe euch auch dazu gerettet, damit ihr andere rettet. Ihr könnt euch darauf verlassen, ich werde dafür sorgen, dass ihr geschützt bleibt. Selbst wenn ihr umkommt. Was ist damit gemeint? Wenn du dein Leben verlierst, das ist doch damit gemeint, wenn wir umkommen. Aber der Herr sorgt dafür, dass wir geschützt sind. Es geht nicht um unseren Körper in erster Linie, sondern es geht um unseren Geist, der gerettet werden soll, unsere Seele. Und selbst wenn wir umkommen, wir sind geschützt, weil wir kommen in den Himmel. Jesus hält uns im Himmel. Er hält uns in seiner Hand und er beschützt uns. Ihr werdet das ewige Leben haben, wenn ihr mir folgt, wenn ihr an mir bleibt, wenn ihr meine Jünger seid, wenn ihr meine Schafe bleibt. Dann stehe ich zu meinem Wort und schenke euch das ewige Leben. Das ist, was er sagt. Das, was ihr hier erleidet oder erleiden müsst, weil ich es euch zumute, ist nichts gegen das, was ich euch schenken werde. In der Zeit, wenn ihr bei mir seid. Und darum möchte ich euch bitten, es zu erleiden, um meinetwillen. Ich habe mich aufgeopfert, ich habe mein Leben aufgeopfert, um Menschen zu erlösen und zu retten. Und es sind mir noch zu wenig. Ich möchte, dass noch mehr Menschen mich finden. Und ihr seid diejenigen, die es weitersagen sollen. Ihr seid diejenigen, die sie zu mir bringen können. Weil ich in euch lebe. Weil ich euch mein Wort und meine Wahrheit gegeben habe. Weil ich euch meinen Geist gegeben habe und ich euch befähige dazu. Ihr könnt es. Ich bin mit euch. Und wenn ihr gebissen werdet, wenn ihr Schmerzen erleidet, wenn ihr Widerstand erleidet, dann kommt zu mir. Ich tröste euch. Ich glaube, dass in diesem Wort, was Jesus da weitergegeben hat, so viel Leidenschaft und Liebe von Jesus dahinter steckt. Ich glaube nicht, dass Jesus möchte, dass wir verletzt werden oder Wunden erleiden oder irgendwas anderes erleiden oder umkommen. Das ist nicht sein Ziel. Aber er mutet es uns zu, um noch Menschen zu retten. Und das ist seine Liebe. Und er wird alles dafür tun. Wenn ich an Stephanus denke, im Anblick dessen, dass er stirbt, die Steine werden schon geworfen, er hat die ersten Beulen schon erlitten, die ersten Wunden schon erlitten, sieht er den Herrn sitzen, stehen, Jesus, er sieht Jesus stehen neben dem Vater. Jesus ist aufgestanden, um ihm Ehre zu geben. Normalerweise steht immer, Jesus sitzt neben dem Vater. Er steht um Stephanus willen auf, gibt ihm Ehre und weint darüber, was Stephanus erleiden muss. Aber er weiß auch, ich halte das jetzt aus mit Stephanus zusammen, weil ich möchte die Gnadenzeit noch nicht beenden. Ich möchte, dass noch viel, viel mehr Menschen Jesus finden und gerettet werden. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere vordringlichste Aufgabe. Schafe unter Wölfe. Aus dem Grunde werden wir angegriffen. Das will der Feind verhindern mit aller Kraft. Und das wollen Menschen verhindern. Lass dich nicht hindern. Lass dich nicht hindern. Und wenn du fällst, steh wieder auf und geh zu Jesus und lass dich trösten, so wie er das gesagt hat. Wir dürfen uns trösten lassen. Steh auf, lass dich nicht darauf ein, dass der Feind dich hindert. Bleib Jünger Jesu und verkündige das. Ich finde das so schön, was Ina vorhin erzählt hat. Auch darin sehe ich, wie der Feind versucht hat, Ina daran zu hindern. Ich bin so froh, dass Ina sich nicht hat hindern lassen. Und ich weiß, Ina ist auch glücklich und froh. Sonst wäre ihr Schwager jetzt nicht im Himmel. Darum geht es, Jesus. Und er hilft uns dabei. Wollen wir diesen Auftrag trotzdem tun, auch wenn wir Wölfe vor uns haben? Und wenn wir Schmerzen erleiden müssen, wenn unsere Seele angegriffen wird, wollen wir das? Lieben wir Jesus so, dass wir sagen, so ja, ich weiß, du mutest mir das zu, aber ich weiß, dass da letztendlich deine Liebe dahinter steckt. Dann lass uns das tun. Amen.